7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 33 und da schauen wir dieses Mal etwas genauer auf RWE, ThyssenKrupp und auf die Deutsche Pfandbriefbank. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau dieses Mal bei der Bayerischen Landesbank. Für Wirtschaftsjournalisten in München zählt der Sommerempfang der Bayern LB zu den wiederkehrenden Terminen im Jahr und vor kurzem hat dieser wieder stattgefunden. Da gab es auch erste Einordnungen zum laufenden Geschäftsjahr und über die spreche ich heute mit meinem Kollegen in München, Joachim Herz, bei uns Redakteur im Münchner Büro der Börsenzeitung. Schön, dass du dabei bist.
Grüß dich, Sabine. Hallo.
Joachim, in der nächsten Woche am Freitag legt die Bayern LB ja ihren Halbjahresbericht vor. Jetzt sind die Rahmenbedingungen an sich nicht so ganz einfach, kann man sagen. Die Konjunktur schwächelt, die Immobilienmärkte stecken in der Krise. Wie ist denn die Stimmung bei der Bayern LB?
Die ist trotz allem ganz gut. Du hast es gesagt, es gab den Sommerempfang für die Journalisten. Das hat ja Tradition hier in München. Wegen des Gewitterrisikos musste die Veranstaltung leider von der Dachterrasse ins Erdgeschoss verlegt werden. Und um im Bild zu bleiben, das Geschäft hat auch dunkle Wolken. Du hast es gesagt, die schwache Konjunktur veranlasst die Unternehmen weniger zu investieren. Damit sinkt die Nachfrage nach Krediten. Und ja, auf den Immobilienmärkten sieht es auch noch relativ schwach aus. Aber trotzdem, der Vorstandsvorsitzende Stefan Winkelmeier, der hat sich auf dem Sommerempfang ganz zuversichtlich gezeigt und sagte, dass die ersten 6 Monate, also das Geschäft im ersten Halbjahr, gut gelaufen ist und dass es so aussieht, dass die Bayern LB ihre Ziele für den Gewinn in diesem Jahr auch erreichen wird.
Was genau hat sich denn Herr Winkelmeier da vorgenommen?
Das Ziel für das Ergebnis vor Steuern in diesem Jahr lautet 1 Milliarde bis 1,2 Milliarden Euro. Das interne Ziel, das freilich nicht offiziell genannt wird, liegt höher. Und in den vergangenen Jahren hat die Bayern LB auch fast regelmäßig diese offizielle Vorgabe übertroffen. Zur Erinnerung, im vergangenen Jahr hat die Bayern LB ihr bisher bestes Ergebnis erzielt. Vor Steuern waren es da 1,44 Milliarden Euro.
Okay, in diesem Jahr also das Ziel 1 bis 1,2 Milliarden Euro, zumindest was man offiziell genannt bekommt. Wie viel davon dürfte denn jetzt nach dem ersten Halbjahr schon eingefahren sein?
Also es sieht ganz gut aus. Ich schätze mal, dass die Bank da schon mehr als die Hälfte von 1 bis 1,2 Milliarden Euro erreicht hat. Der Halbjahresbericht, der eben am Freitag veröffentlicht wird, wird es zeigen. Was wir schon wissen, ist, dass die Bank in den ersten 3 Monaten dieses Jahres, von Januar bis März also, ein Ergebnis vor Steuern von 450 Millionen Euro erzielt hat. Und das heißt, dass schon nach einem Quartal fast die Hälfte des unteren Endes der angepeilten Spanne erreicht worden ist. Finanzvorstand Markus Wiegelmann sagte da Mitte Mai, als die Zahlen für das erste Quartal bekannt gegeben wurden, in der, ja, ich will sagen, schon typisch gewordenen Zurückhaltung der Bayern LB, das Ergebnis des ersten Quartals zeige, dass die Jahresprognose nicht so optimistisch sei.
Das hat er ja schön formuliert, aber woher kommt denn diese, wie du sagst, schon typische Zurückhaltung? Die Bayern LB könnte sich ja die Latte auch etwas höher legen. Warum macht sie das nicht?
Also ein Grund sicher ist die Vorsicht nach der, ja, sage ich mal, jüngeren Geschichte der Landesbank. Die Übernahme der Hypo Alpe Adria in Österreich endete für die Bayern LB ja in einem Desaster und ohne eine Milliardenhilfe des Freistaats Bayern hätte die Bayern LB die Folgen der Finanzkrise 2008, 2009 wohl gar nicht überlebt und seitdem ist die Bank besonders vorsichtig, wenn es um Auslandsengagements geht und in diesem Jahr gibt es für diese Vorsicht aber auch eine aktuelle Ursache. In der Regel packt die Bank nämlich im Schlussquartal eine höhere Risikovorsorge, um böse Überraschungen im Jahr darauf möglichst zu vermeiden. So war es zumindest auch im vergangenen Jahr. Da war das Ergebnis vor Steuern im vierten Quartal mit 145 Millionen Euro deutlich niedriger als in den 3 vorangegangenen Quartalen des Jahres.
Jetzt haben wir ja eben auch schon einen Punkt gestreift, die Immobilienbranche, die bereitet ja vielen im Moment so ein bisschen Sorgen. Wie ist es denn bei der Bayern LB? Wie gucken die denn auf dieses eher schwächelnde Segment im Moment?
Ja, also dem kann sich die Bayern LB natürlich auch nicht entziehen. Vorstandschef Winkelmeier sagte eben auf dem Sommerempfang auch, dass es da nach wie vor sehr wenige Transaktionen gäbe und nach wie vor seien die Käufer nicht bereit, mehr zu zahlen und die Verkäufer auf der anderen Seite, die sind nicht bereit, mit den Preisen runterzugehen. Also die Schmerzgrenze ist für die noch relativ hoch, was ja in der Branche besonders für Wellen gesorgt hat, sind die Gewerbeimmobilien in den USA. Da sieht es ja nicht so gut aus, aber da hat die Bayern LB, ich will nicht sagen eine weiße Weste, aber da ist das Engagement mit etwa 1,1 Milliarden Euro recht überschaubar. 1,1 Milliarden Euro muss man in Relation setzen zum gesamten Immobilienportfolio der Bayern LB. Und das waren Ende 2023 66 Milliarden Euro. Und wenn man diese Relation sieht, dann kann man sich gut vorstellen, dass Herr Winkelmeier nach wie vor recht entspannt ist und sagt, wir fühlen uns mit unserem Immobilienportfolio wohl. Dazu muss man auch wissen, dass einen großen Teil der Immobilienfinanzierung deutsche Wohnungsgesellschaften ausmachen. Und das Thema Wohnen kommt auf einen Anteil von etwa 60%. Und dieses Geschäft ist ja verglichen mit Gewerbeimmobilien, insbesondere in den USA, relativ stabil. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine Erwähnung wert, 3/4 dieser Darlehen für gewerbliche Wohnimmobilien hat die DKB, also die Online-Tochter der Bayern LB, vergeben.
Jetzt ist die DKB ja auch ein ganz gutes Stichwort. Da wurde ja im Frühjahr ein Stellenabbau angekündigt und diese Bank steckt also mitten in einem größeren Umbruch. Wie weit ist denn diese Transformation vorangekommen?
Also Ziel ist ja, bis Ende 2025 die Effizienz der Bank zu steigern, auch mit einem Stellenabbau. Und Stefan Winkelmeier hat jetzt klargemacht, dass der in einer Größenordnung von 600 bis 700 liegen wird, verglichen mit insgesamt 5000 Mitarbeitern, die die DKB beschäftigt. Die DKB ist nach wie vor der entscheidende Ertragsbringer und wird das wohl auch so lange bleiben, solange die DKB zu Bayern LB gehört. Sie wird also auch in diesem Jahr einen großen Teil des Vorsteuergewinns von 1 bis 1,2 Milliarden Euro beisteuern. Zurückgeblickt, im vergangenen Jahr hatte die DKB ein Ergebnis von 1 Milliarde Euro geliefert. Insgesamt waren es ja 1,44 Milliarden. Und mit Blick auf diese 1 Milliarde sagte Winkelmeier jetzt, das wird in diesem Jahr eine ähnliche Größenordnung erreichen. Nicht ganz so zufrieden ist er mit dem Wertpapiergeschäft der DKB, das hat er auch klar gemacht. Da liegt die DKB doch etwas deutlich hinter der ING, dem Marktführer in Deutschland, zurück. Die DKB ist ja, was die Zahl der Privatkunden betrifft, an zweiter Stelle. Und ja, für neuen Schwung in der DKB soll jetzt Sven Deglo sorgen. Er ist seit Mitte dieses Jahres, also seit 1. Juli, der neue Vorstandschef der DKB. Er hat Stefan Unterlandstättner abgelöst und Winkelmeier hat klargemacht, also die Latte wird nicht tiefer gelegt. Im Gegenteil, Deglo müsse dann sogar die guten Ergebnisse seines Vorgängers übertreffen.
Da hat er ja eine ordentliche Aufgabe mit auf den Weg bekommen. Wir werden natürlich gerne verfolgen, wie gut ihm das gelingt. Am kommenden Freitag kommt das Halbjahresupdate der Bayern LB und wir schauen mal, wie sich die Zahlen zu den erwartungsgemäß zurückhaltenden Prognosen dann verhalten. Du wirst für uns dabei sein. Vielen Dank schon mal für den Blick vorab. Das war Joachim Herr aus unserem Büro in München. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank dir.
Ja, bitte, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal.
Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten ist dieses Mal mein Kollege Philipp Habdank bei mir im Studio. Hallo Philipp.
Hallo Sabine.
Philipp, lass uns mal auf RWE gucken. Der Energiekonzern legt am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Halbjahr vor. Und fast noch etwas spannender als die reinen Zahlen, denke ich aber, dürften die Investitionspläne sein, oder?
Ja, das stimmt. RWE hat sich ja im vergangenen November einen riesigen Investitionsplan vorgenommen. Bis 2030 will der Konzern weltweit 55 Milliarden Euro in das grüne Portfolio stecken.
Jetzt ist es ja bis 2030 auch gar nicht mehr so arg lange hin. Wie läuft das denn an?
Also für das laufende Jahr gehen Beobachter von Investitionen über 6,6 Milliarden Euro aus. Allerdings gibt es da regionale Unterschiede. Also von den 55 Milliarden, die RWE von 2024 bis 2030 investieren will, davon entfällt mehr als die Hälfte auf Europa. Allein in Deutschland sollen rund 11 Milliarden Euro investiert werden. Es gibt allerdings im Markt die Befürchtung, dass diese Summen so schnell wohl nicht abgerufen werden.
Woran liegt das denn?
Also in erster Linie an den politischen Rahmenbedingungen. RWE setzt in Deutschland auf den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke. Die sollen dazu beitragen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber die Politik hat es bislang nicht geschafft, konkrete Vorgaben zu machen, auf deren Basis die neuen Kraftwerkskapazitäten dann auch ausgeschrieben werden könnten. Da fehlt es also den Unternehmen, wie jetzt RWE, durchaus noch an Planungssicherheit für Investitionsvorhaben.
Jetzt ist die Investitionsstrategie sicherlich das spannendste Thema, aber lass uns mal trotzdem auch noch einen Blick auf die Zahlen werfen. Was sind denn die Erwartungen an das erste Halbjahr?
Also hoch sind die nicht. Die Strompreise sind zuletzt ja gefallen. Da kann man sich durchaus vorstellen, was das für das Ergebnis im ersten Halbjahr bedeuten wird. Das dürfte weiterhin unter Druck sein.
Ebenfalls am Mittwoch berichtet auch ThyssenKrupp über Zahlen, bei denen ist bereits das dritte Quartal im laufenden Geschäftsjahr rum. Und da ist schon absehbar, dass das für den Finanzchef von ThyssenKrupp ein eher undankbarer Auftritt werden dürfte. Der Finanzchef heißt Jens Schulte. Er ist seit Juni erst im Amt und er bringt jetzt zum Einstand quasi gleich mal eine Gewinnwarnung mit.
Ja, es ist auch nicht die erste Prognose, die ThyssenKrupp im laufenden Turnus kassiert. Entsprechend angespannt ist die Stimmung bei den Aktionären. Das erste Zusammentreffen mit Investoren und Journalisten in der neuen Funktion dürfte also ein nicht ganz so freudiger Termin werden für den neuen Finanzchef.
Jetzt zeigt sich die schlechte Stimmung ja auch recht deutlich im Aktienkurs. Auf Jahressicht hat die Aktie ungefähr 50% an Wert verloren. Die jüngste Prognosekappung kam ja, nachdem die vorläufigen Zahlen fürs dritte Quartal präsentiert wurden. Da lässt sich also auch schon absehen, dass das jetzt nicht ganz so doll ausfallen wird. Was sind denn die Gründe dafür?
Also ein Sorgenkind bleibt natürlich das Stahlgeschäft. Da ist ja kürzlich der tschechische Investor Daniel Kretinsky eingestiegen und vieles dreht sich jetzt halt um die weitere Verselbstständigung der Sparte. Die strittigsten Themen sind, wie so oft in solchen Fällen, die Finanzierung und der angekündigte Stellenabbau.
Und wie sieht's in den anderen Geschäftssegmenten aus?
Ja, die haben auch so ihre Herausforderungen, würde ich mal sagen. Im Werkstoffhandel zum Beispiel dürften sich die sinkenden Stahlpreise schon bemerkbar machen. Und auch in dem neuen Segment die Carbon Technologies, da läuft es wohl auch eher schleppend, wie zu hören ist. Ja, da halten sich viele Kunden offenbar im aktuellen Umfeld mit Investitionen eher zurück.
So, und noch ein Termin am Mittwoch. Ich bin gespannt, wie wir das alles in der Zeitung unterbekommen. Die Deutsche Pfandbriefbank schaut ebenfalls auf das erste Halbjahr zurück. Auch da sind allerdings, muss man sagen, die Erwartungen eher verhalten, was man so hört.
Ja, das hört man in der Tat so. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut, dann ist das definitiv so. Der dümpelt so um die 5 Euro. Und vor der Corona-Pandemie war die Bank noch mit dem dreifachen Betrag bewertet worden. Also gravierende negative Überraschungen sollten bei der Pfandbriefbank tunlichst ausbleiben.
Jetzt haben die ja durchaus ehrgeizige Pläne. Das Ergebnis vor Steuern soll in diesem Jahr deutlich steigen, ausgehend von 90 Millionen Euro im Vorjahr. Wie liegt denn die Pfandbriefbank da auf Kurs?
Also der Gewinn vor Steuern ist im ersten Quartal auf 34 Millionen Euro gestiegen. Allerdings bleibt das Marktumfeld natürlich schwierig mit Immobilien. CEO Kai Wolf rechnet daher gerade in der ersten Jahreshälfte auch mit einer höheren Risikovorsorge. Eher schwach ist weiterhin das Neugeschäft. Das lag im ersten Quartal bei 0,7 Milliarden Euro und damit also so niedrig wie zuletzt im zweiten Quartal 2012. Laut Management liegt das aber noch im Korridor der Gesamtjahresprognose und die liegt bei 6 bis 7 Milliarden Euro.
Der CEO Kai Wolf, du hast ihn schon genannt, der führt ja die Bank erst seit wenigen Monaten. Er hat aber strategisch schon recht umfassende Pläne angekündigt. Was schwebt Herrn Wolf denn so vor?
Er hat bereits mehrfach erklärt, dass er die Bank breiter aufstellen will. Bislang ist sie ja vor allem bekannt oder so gut wie nur bekannt als Kreditgeber für Gewerbeimmobilien. Der Sektor war zuletzt ein bisschen schwierig, wie wir alle wissen. Außerdem durchforstet die Bank zurzeit auch ihr Portfolio mit dem Ziel, renditeschwache Engagements zu verkaufen. Nähere Details dazu, also wie jetzt künftig die Strategie genau aussehen soll, Das soll es dann auf einem Kapitalmarkttag im Oktober geben.
Einige wenige Termine stehen auch abseits der Unternehmenswelt in den nächsten Tagen an. Am Montag ist die vierteljährliche Überprüfung der MSCI-Indizes und von Dienstag bis Mittwoch treffen sich die deutschsprachigen Finanzminister in Bregenz. Außerdem gibt es in den kommenden Tagen mehrere Börsenfeiertage. Am Montag ist ein Börsenfeiertag in Japan und der Donnerstag ist ein Börsenfeiertag in Italien und in Südkorea. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren gibt es in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und auf börsenzeitung.de finden Sie natürlich auch den Link zu unseren Schwerpunktthemen, zu Veranstaltungen und zu den weiteren Podcasts der Börsenzeitung. Außerdem natürlich alles in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die nächste 33. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. So, und wenn Sie in Frankfurt sind und Musik und Ebbelwey mögen, und wer mag das nicht, dann kann ich Ihnen an diesem Wochenende einen Klassiker empfehlen. Die Bernhammer Kerb steht an, hier bei uns in Bornheim. Ich werde da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Philipp, was steht bei dir an?
Relativ wenig. Die letzten Wochenenden waren sehr busy. Deswegen dieses Wochenende einfach mal chillen und ganz viel Sport.
Sport und Chillen sagen auch nicht so viele Leute in einem Satz, aber bei beiden auf jeden Fall viel Spaß. Für was auch immer Sie sich entscheiden, für Aktivität oder für Ruhe, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Und am nächsten Freitag hören wir uns hier wieder, freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.